ARD Crime Time. Der True Crime Podcast. Exklusive Einblicke in spektakuläre Ermittlungen.
Ich bin Felix Gebhardt. Schön, dass Sie zuhören. Unseren Podcast gibt es werbefrei in der App der ARD Audiothek. Und bei uns gibt es regelmäßig diesen besonderen Blick auf die Perspektiven der Opfer. Der Anschlag am 9. Oktober 2019 in Halle an der Saale hat das Leben dieser Menschen komplett verändert.
Ich habe dann jemanden gesehen, der einen Helm auf hatte und halt militärisch aussah. Ich habe noch auf jeden Fall im Kopf, dass er eben sein Gewehr hebt. Das muss aber halt Sekunden danach gewesen sein und durch die Scheibe zielt und auch schießt.
Mit zitternden Händen habe ich Telefon genommen. Anstatt 110 habe ich 112 gewählt. Erste Frage, welche Synagoge? Also ich habe gesagt, es ist ein bewaffneter Anschlag auf Hallische Synagoge. Und ich dachte, das ist klar. Und die Frage, welche Synagoge, hat mich so irritiert, dass ich habe selbstverständlich angefangen zu schreien auf den Mann.
Ab dem nächsten Tag hieß es nur noch der Anschlag von Halle. Und das ist etwas, was uns Wiedersdorfern aufgestoßen ist. Bei uns war kein Politiker in Wiedersdorf, um irgendjemandem die Hand zu schütteln.
Der Attentäter hat uns eigentlich aus dem Leben geschossen. Wir haben ein Leben vorm 9.10. und wir haben ein Leben danach. Es ist nichts mehr so, wie es früher war. Schlafen kann man nicht wirklich. Und wenn man nicht von den Schmerzen wach wird, dann wird man von den Bildern im Kopf wach.
Seit dem rechtsextremen Anschlag in Halle an der Saale sind inzwischen 5 Jahre vergangen. Der Attentäter ist verurteilt, sitzt lebenslang in Haft. In ARD Crime Time geht es aber vor allem um die Folgen für die Überlebenden. Welche Spuren hinterlässt der Anschlag in Halle und im wenige Kilometer entfernten Widersdorf? Und inwiefern ist die Kritik am Einsatz der Polizei berechtigt? Diese Fragen beantworten wir gemeinsam mit Marie Landes, die sich von Anfang an mit diesem Fall intensiv beschäftigt hat. Und ich freue mich, dass du dabei bist. Hallo Marie.
Hallo Felix, ich freue mich auch. Und natürlich habe ich mich nicht nur allein damit beschäftigt, sondern mein Kollege Christoph Peters. Auch der kann nur leider heute nicht da sein.
Ja, herzlich willkommen nochmal. Eure Dokumentation, diese neue Staffel, trägt nun den Titel Der Anschlag von Halle. Und wir gehen auch gleich nochmal genauer darauf ein, warum nicht nur Halle im Fokus sein sollte bei diesem ganzen Fall. Das Ganze ist zu sehen in der ARD-Mediathek. Wir verlinken die Filme wie immer in unseren Shownotes, also im Beschreibungstext. Und dort finden Sie übrigens auch unsere Folge von 2020 zu diesem Fall. Marie, wir haben ja auch schon darüber gesprochen damals, über diesen antisemitischen Anschlag. Könnte man jetzt sagen, dass sich das bis heute alles nicht losgelassen hat, oder was hat dich da weiter beschäftigt?
Naja, auf so einer persönlichen Ebene auf jeden Fall hat mich das nicht losgelassen, weil ich nicht nur damals am 9.10.19 in Halle arbeiten war, ich danach den gesamten Prozess gegen den Attentäter begleitet habe, ja, schon einen anderen Film dazu gemacht habe, einen Podcast, also schon lange daran gearbeitet habe. Gleichzeitig komme ich aus diesem Bundesland, wo das passiert ist. Ich finde, das macht nochmal ja ganz anders was mit einem. Und dann jährt sich einfach in diesem Jahr zum 5. Mal der Anschlag. Das war jetzt in dem Fall weniger für mich, sondern natürlich für den MDR und auch die Produktionsfirma dahinter natürlich ein Grund, nochmal zu schauen, wie war das denn damals? Und nicht nur zu fragen, wie war das damals, sondern auch, wie geht's den Überlebenden, den Betroffenen des Anschlags denn eigentlich heute? Wie haben sie das verarbeiten können, was da passiert ist? Das war uns dann auch ganz wichtig, dass wir sie erzählen lassen. Also wir erleben den Tag noch einmal durch ihre Schilderung. Es geht nicht um den Attentäter. Natürlich ist er irgendwie immer da. Aber es geht durch ihre Eindrücke, ihre Erlebnisse, ihre Gefühle und natürlich auch darum, ja, was das alles mit ihnen gemacht hat.
Was hast du für einen Eindruck von diesen Menschen jetzt, die wir auch gleich noch genauer kennenlernen? Wie haben sie das alles verarbeitet?
Ja, die Antwort darauf ist gar nicht so einfach, weil es extrem unterschiedlich ist. Also es betrifft wahnsinnig viele Menschen. Wir haben ja wirklich nur ein Bruchteil davon gesprochen, weil viele Menschen am Ende sogar auf der Straße waren und was gesehen haben. Es gibt die Menschen, die direkt das Anschlagsziel waren, die überlebt haben. Und sie haben alle eine unterschiedliche Art von Betroffenheit und einen ganz unterschiedlichen Umgang. Also auch in der Synagoge die Menschen, das waren ja sehr viele, über 50. Da hat jede Person etwas anderes erlebt, empfunden und auch ganz anders den Tag verarbeitet.
Wenn Sie den Fall noch gar nicht kennen, liebe Hörerinnen und Hörer, dann müssen Sie nicht auf unsere alte Folge zurückgreifen. Bleiben Sie einfach bei uns. Auch in dieser Folge ARD Crime Time rekonstruieren wir den gesamten Tatablauf aus Perspektive der Betroffenen. Bevor es losgeht, noch ein kurzer Tipp. Wenn Sie uns gern mal live mitverfolgen wollen, ARD Crime Time kommt auf die Bühne, und zwar beim Krimi-Festival Gießen am 29. Oktober. Und Sie können auch dabei sein. Tickets gibt's per Link in unseren Shownotes. Dieses Mal ist Marie Landes zu Gast im Podcast und wir betrachten nun den 9. Oktober 2019. Das ist ein Tag, an dem ein Rechtsextremist zunächst eine vollbesetzte Synagoge angreift in Halle an der Saale. Das ist der 9.10. Was ist denn an diesem Tag so besonders für die jüdische Gemeinde?
Der 9.10.2019 war Yom Kippur. Das ist der höchste jüdische Feiertag. Und dieser Tag wurde von dem Attentäter nicht zufällig ausgewählt, sondern sehr bewusst, weil er davon ausging, dass an diesem Tag sehr wahrscheinlich sehr viele Menschen in der Synagoge sein werden. Also er hat das sehr konkret geplant. Für die jüdische Gemeinde in Halle begann der Tag, ja, wie für alle anderen Menschen, eigentlich sehr schön. Es war ein schöner Herbsttag, es war ein Mittwoch. Die jüdische Gemeinde in Halle hatte verschiedene Gäste eingeladen. Insgesamt waren 52 Menschen an dem Tag in der Synagoge. Ja, es kam eine Gruppe aus Berlin, heißt es immer, aber eigentlich kamen die gar nicht alle aus Berlin. Also es war eine Gruppe junger jüdischer Menschen, die aus verschiedenen Gründen angereist kamen, um Yom Kippur dort mit dieser Gemeinde, die eher älter ist, russischsprachig geprägt, zu feiern. Da waren Menschen aus den USA dabei, aus Tel Aviv, also wirklich internationale Gäste. Und die haben quasi dann sich dort schon morgens getroffen, haben diesen Tag ja gemeinsam begangen. Man muss ein bisschen wissen, Yom Kippur beginnt eigentlich schon am Vorabend.
Diese Synagoge ist in Halle aber auch nicht für alle erkenntlich gewesen vorab, hat man dann auch später mitbekommen. Also nicht jeder wusste, dass es die dort in dieser Straße gibt.
Ja, das stimmt. Ich kann heute dran vorbeifahren und ich habe immer alles im Kopf. Die ist für mich extrem präsent, aber die liegt, wenn man ja in die Stadt reinfährt und auf den großen Wasserturm, den kennen vielleicht viele, drauf zufällt, in die Innenstadt rein, liegt sie rechts davon im Paulusviertel. Es ist eigentlich ein jüdischer Friedhof und das Gebäude ist eigentlich ganz im Ursprung gar keine Synagoge, sondern das war mal eine Art Gebäude, in dem eine Art Friedhofskapelle quasi. Und das wurde dann natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg, die Synagoge wurde in der Pogromnacht zerstört und als diejenigen, die den Holocaust überlebt haben, zurück nach Deutschland gekommen sind, wurde dann nach und nach quasi diese Friedhofskapelle umfunktioniert in eine Synagoge bis heute. Deshalb ist auch dieses Gebäude mit einer großen alten Mauer umgeben und man nimmt dieses Gebäude einfach nicht so wahr wie die Synagoge in Berlin zum Beispiel. Die haben vielleicht viele schon mal gesehen. Es ist ein ja eher unscheinbares Gebäude auf den ersten Blick.
Und dort drin sind nun diese 52 Menschen. Wir hören jetzt zwei Besucherinnen der Synagoge. Die erinnern sich an diesen jüdischen Feiertag. Christina Feist und Naomi Henkel-Gümbel. Unter den 52 Menschen ist aber auch der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde von Halle, Max Priworotzki.
Yom Kippur ist einer der wichtigsten jüdischen Feiertage im jüdischen Kalender. Es gibt spezielle Regeln. Am Yom Kippur darf man zum Beispiel nicht arbeiten, darf man nicht telefonieren, darf man nicht mit dem Auto fahren, aber darf man auch nicht essen, nicht trinken.
Das muss man sich auch so vorstellen, dass Menschen, die kaum oder gar nicht religiös und oder gläubig sind, in die Synagoge gehen. Das ist wirklich der höchste jüdische Feiertag. Synagogen sind ausgebucht im wörtlichen Sinne. Man ist sehr bei sich und man ist auch bei Gott.
Yom Kippur ist der jüdischen Tradition nach der Tag, an dem wir uns auf uns selber besinnen, an dem man fastet, an dem man in sich kehrt, mit sich selber auseinandersetzt.
Es gibt schon stundenlanges Beten, man fastet und dann kommt diese Torahlesung. Und wir wurden in dieser Torahlesung unterbrochen von lauten Knallgeräuschen draußen, inklusive Rauchschwaden. Ich kann mich erinnern, dass ich diesen Blick eben direkt nach vorne hatte und dann erstmal diese lauten Knallgeräusche gehört habe, die sich angehört haben wie eigentlich so, wie heißt das, Kracher, die an Silvester und Neujahr auch gezündet werden. So Knallkörper halt.
Christina Feist erzählt hier, wie sie und auch alle anderen beim Beten aus ihren Gedanken gerissen werden. Was passiert da draußen vor der Synagoge?
Es ist ungefähr 12:01 Uhr, als dieser erste Sprengsatz, das erste Knallgeräusch auf das weitere Folgen über die Synagogenmauer geworfen wird, explodiert. Der Attentäter versucht damals mit selbstgebauten Sprengsätzen in diese Synagoge einzudringen. Wir wissen heute, dass es ein damals 28-jähriger Rechtsextremist aus Bendorf in Sachsen-Anhalt war, der wirklich getrieben von einem tief sitzenden Antisemitismus diese Synagoge angreift. Er will so viele Menschen wie möglich darin töten. Zu seiner ganzen Ideologie sprechen wir später sicherlich noch.
Da kommen wir später noch genauer drauf. Aber jetzt kommen auch gleich die Überlebenden und die Opfer mehr in den Fokus bei uns in ARD Crime Time. Also er hat diese selbstgebauten Sprengsätze und das kann man auch aus der Synagoge heraus beobachten.
Genau, man kann das aus der Synagoge hinaus beobachten, beziehungsweise ein Teil beobachtet das. Es gibt zu dem Zeitpunkt schon eine Überwachungskamera an der Tür und zunächst sieht das nur der Sicherheitsmann der Synagoge und der holt dann unter anderem Max Priworotzki her und also quasi sie hören diese Geräusche. Man muss sich das so vorstellen, Yom Kippur ist ein extrem intensiver Feiertag. Wir haben schon gehört, die Leute fasten, es gibt viele Gebete. Vielleicht muss man sich das sehr meditativ vorstellen und plötzlich knallt es. Die Reaktion von vielen Menschen, auch wenn wir das mal auf der Straße oder abends knallen hören, ist ja eher erst irritiert. Und so geht es den meisten. Die meisten sind erst irritiert. Und ein kleiner Teil, vor allem die US-amerikanischen Besucherinnen und Besucher in dieser Synagoge oder Gäste, die merken das. Denn die wissen, was passiert.
Die ordnen das anders ein.
Die ordnen das ganz anders ein. Und dann gibt es diese Gruppe, zu der auch Max Priworotzki gehört. Und er geht nach vorne und dann sehen sie da draußen jemanden mit einer Waffe.
Eine der Gäste aus Berlin beschreibt uns nun, was ihre Gedanken gewesen sind. Naomi Henkel-Gümbel.
Ich dachte schon, dass das antisemitischer Natur ist. Aber ich hätte mir nicht denken können, dass da jemand ist mit einem ganzen Waffenarsenal, der versucht, uns umzubringen. Wenn man mich vor dem 9. Oktober 2019 gefragt hätte, wo ich einen Anschlag erwarten würde, wäre ich davon ausgegangen, dass das in einer der großen Gemeinden passiert. München, Berlin, Frankfurt.
Aber dieser Angriff passiert in Halle in Sachsen-Anhalt. Ziel ist eine Synagoge, da sind 52 Menschen drin. Und Marie, wir befinden uns ja in einem Wohngebiet. Wird dieser Angriff auch von anderen Menschen wahrgenommen?
Ja, von verschiedenen. Tatsächlich gibt es Anwohnerinnen und Anwohner, die Geräusche wahrnehmen, aber die auch nicht zuordnen können. So würde es wahrscheinlich vielen von uns gehen, wenn sie es irgendwie knallen hören. Und tatsächlich, wer sich ein bisschen auskennt, weiß, dass in dieser Humboldtstraße, in der sich die Synagoge befindet, immer viel Bewegung ist. Da kommen Menschen von der Straßenbahn, da fahren Autos durch, Fahrradfahrer. Das passiert auch wirklich in dem Moment. Also das ist ganz surreal, dass da dieser Angriff passiert und dabei fahren Autos durch. Und es kommt auch eine Passantin durch die Straße. Jana L., sie kommt von der Straßenbahnseite, biegt in die Straße ein und trifft auf den Attentäter, der weiterhin versucht, irgendwie in diese Synagoge einzudringen. Und sie spricht ihn an, sie sagt ungefähr etwas in der Richtung, was das hier eigentlich soll. Sie schätzt offenbar die Situation falsch ein. Also sie scheint nicht ganz mitzubekommen, dass er eine Waffe in der Hand hat.
Woher wissen wir das, dass sie ihn anspricht? Kann man das auf der Kamera irgendwie nachvollziehen?
Es ist ja durch eine Videoaufnahme des Attentäters im Nachhinein nachvollziehbar und auch nachhörbar, dass das so abgelaufen ist. Und sie geht dann quasi an ihm vorbei und er schießt ihr mehrfach in den Rücken.
Jana L. ist das erste Opfer dieses rechtsextremen Attentats und wir wollen in ARD Crime Time an sie erinnern. Das machen wir gemeinsam mit ihrer Freundin Manuela, die uns von dem Tag erzählt hat.
Jana hat mich dann nochmal angerufen und sie wollte in die Stadt fahren, das wusste ich noch. Sie hat mir immer Bescheid gesagt, wenn sie irgendwo hingefahren ist, weil sie wusste, wo sie war. Ich habe gesagt, okay, viel Spaß und ich habe dann auch mal meinen Weg erledigt. Wir waren ungefähr 10 Jahre befreundet. Wir beide haben das gleiche Hobby geteilt, das war das Autogramme sammeln und die Schlagermusik. Jana war immer diejenige, die alles organisiert hat und rausgefunden hat, wo was war. Mutig war es auf alle Fälle und sie war auch hilfsbereit, war sie sehr. Also mir hat sie auch sehr geholfen, trotz meiner Behinderung hat sie mir auch immer sehr oft geholfen. Sie war sehr freundlich, hat natürlich auch den Leuten ihre Meinung gesagt, wenn ihr was nicht gepasst hat. Es beschäftigt mich eigentlich darum, warum Jana vorbeigelaufen ist und den Täter angesprochen hat, warum sie das gemacht hat. Ich denke mal, dass sie das ungerecht gefunden hat, was da passiert, wie sie so war. Deswegen hat sie den Täter auch angesprochen, wie sie ihre Art war, was leider mit ihrem Leben bezahlt hat.
Manuela hat uns erzählt von ihrer Freundin Jana L., die erschossen worden ist von dem rechtsextremen Attentäter. Hat die jüdische Gemeinde davon etwas mitbekommen über diese Überwachungskamera an der Eingangstür?
Ja, nicht alle, aber diejenigen, die vor dem Bildschirm der Überwachungskamera stehen, unter anderem Max Priworotzki, aber auch Christina Feist, die sehen Jana L. am Boden liegen. Und das zu sehen oder gesehen zu haben, besser gesagt, ist für viele bis heute sehr schmerzhaft. Christina Feist zum Beispiel erzählt, dass sie damals eigentlich sofort den Impuls hatte, dass sie jetzt hinausgehen muss, ihr helfen, gucken, erste Hilfe leisten. Und ihr aber gleichzeitig klar ist, dass sie überhaupt gar nicht raus kann. Und das sind Gedanken, die sie bis heute auch sehr stark beschäftigen, dass sie nicht helfen konnte, obwohl sie natürlich wollte. Und es gibt auch zum Beispiel einen Mann, der in die Humboldtstraße mit dem Auto kommt, offenbar Jana auf dem Boden liegen sieht, anhält, versucht ihr zu helfen und dann gerät auch er ins Visier des Attentäters, woraufhin er sich ja dann wieder schnell entfernt von diesem Tatort.
Der Attentäter schießt mehrfach auf die Tür der Synagoge, aber er kommt auch hier nicht weiter. Deshalb entfernt er sich nun aus der Humboldtstraße und erreicht nur wenige Minuten später den zweiten Anschlagsort in Halle. Wie weit kommt er?
Tatsächlich sind es vielleicht 500 Meter. Er sucht sich ein neues Ziel und zufällig fährt er direkt auf einen Dönerimbiss zu.
Er ist mit dem Auto unterwegs.
Genau, er ist mit einem Auto unterwegs, in dem er seine Waffen, Sprengsätze gelagert hat. Interessant ist, es passieren jetzt eigentlich so zwei verschiedene der Zeitebenen. Die Menschen in der Synagoge, die haben sich verbarrikadiert, bringen ältere Menschen in Sicherheit. Er entfernt sich. Und fährt auf diesen Kiezdöner zu. Es ist ungefähr 12.08 Uhr, als er dort ankommt. Und zu dem Zeitpunkt der Mittagszeit befinden sich mehrere Personen in dem Kiezdöner, sind beim Essen, haben gerade ihren Döner bestellt. Und er greift jetzt diesen Kiezdöner an, nicht mehr aus einem antisemitischen Hintergrund, sondern aus einem rassistischen Hintergrund, weil er will dort jetzt Menschen töten, die er für Migranten hält.
Und einen dieser Gäste, an den kann ich mich noch sehr gut erinnern, der hat damals auch als einer der ersten im MDR berichtet. Das war einer dieser Augenzeugenberichte, die wir direkt im Radio hatten. Konrad Rösler spricht über seine Todesangst. Und das sind Eindrücke, die man einfach nicht vergisst.
Es wird immer ein Tag in meinem Leben sein, an dem ich mich erinnere. Es wird immer eine sehr unangenehme Erinnerung sein, aber auch eine, die mich in meinem eigenen Glauben bestätigt hat. Mein Bruder ist hierher gekommen, um zu studieren. Und als ich dann mit dem Abitur fertig war, dachte ich mir, naja, gut, dann gehe ich halt auch nach Halle. Probiere es auch mal mit dem Studium. War dann aber nichts für mich. Also ich habe dann lieber gearbeitet direkt. Es war ein Tag, wo ich frei hatte. Stand am Tresen. Ich habe eher zufällig dann aus der Tür rausgeschaut. Und ich habe dann jemanden gesehen, der einen Helm auf hatte und halt militärisch aussah. Dachte mir halt, dass das wie ein Halloween-Kostüm oder ein Faschingskostüm. Also so läuft ja keiner rum, ne, mit einem Helm auf dem Kopf. Habe ich aber auch gesehen, dass er eben irgendwas Längliches, letztlich eine Waffe vorm Bauch hatte. Ich weiß, dass ich irgendwie die Treppe vor Augen habe, um in den hinteren Ladenbereich zu gehen, zu rennen in dem Fall. Und habe dann bemerkt, direkt hinter mir ist eine Toilette, in der ich reinschaue. Und diese Toilette ist 1,50 m x 1,50 m, also es ist wirklich winzig. Und da habe ich mich dann drinnen versteckt. Und in dem Moment habe ich dann halt auch so ein bisschen abgeschlossen, weil mir schon klar war, also wie es dann halt einem eben klar ist, da kommst du nicht mehr lebend raus.
Konrad Rösler, der auch in ARD Crime Time in den Filmen zu sehen ist, wie er auch in Halle noch an die Orte geht, wo er ja Schlimmes erlebt hat. Und er versteckt sich da in der Toilette des Kiezdöners. Marie, wie ist denn dieses Restaurant aufgebaut?
Wir müssen uns ungefähr so vorstellen, dass der Kiezdöner zum damaligen Zeitpunkt quasi zwei Ebenen hatte. Es gab den vorderen Bereich, dort wurde das Essen zubereitet, dort gab es Tische zum Sitzen, dann ging eine Treppe nach oben, dort gab es Lagerräume und unter anderem auch diesen Toilettenraum und ein Fenster, was nach hinten rausging. Und neben Konrad Rösler befanden sich natürlich weitere Personen dort. Es gab einen Mitarbeiter, der zu dem Zeitpunkt Essen zubereitete. Es gab einen Professor, der zu Gast in Halle war, der bereits Essen hatte. Und neben Konrad noch zwei Mitarbeiter einer Malerfirma. Und die alle sind zeitgleich in diesem Kiezdöner und flüchten auch in unterschiedliche Richtungen.
Und Konrad Rösler eben nach hinten, das klingt auch recht plausibel, weil da ist er erstmal aus dem Sichtfeld, findet diese Toilette. Was hat er nun da erlebt, als er sich da verschanzt hat?
Also er hat damals auch im Gerichtsprozess gesagt, dass er glaubt, also er konnte es so ein bisschen rekonstruieren aufgrund der Nachrichten, die er dann verschickt, dass er ungefähr 15 bis 20 Minuten in der Toilette war. Es kam ihm natürlich aber viel, viel länger vor. Er schreibt seiner Familie, seinen Eltern eine letzte Nachricht und er ist dann in dieser Toilette. Die Tür kann er nicht abschließen, er muss sie zuhalten und er hört Schüsse, hört Schreie, er hört Rufe und er hört, wie Kevin S., einer der Mitarbeiter der Malerfirma, der war jetzt 20 Jahre alt, der auch dort gegessen hat, wie er erschossen wird. Und er hört, wie es leiser wird, lauter wird. Er kann aber diese ganzen Geräusche nicht so ganz zuordnen.
Das heißt, er kann vielleicht auch noch gar nicht felsenfest sagen, ob da ein Mensch erschossen wird in dem Moment. Das setzt er zusammen erst im Nachhinein.
Genau, erst im Nachhinein. Und er erzählt auch, dass ihm zu dem Zeitpunkt ja auch gar nicht klar war, wie viele Personen da gerade angreifen. Also er hat zwar eine gesehen und dann flieht er, er hört Schüsse und diese ganzen Geräusche. Ihm war das nicht klar. Ist das eine, sind es mehrere Personen.
Wie verhalten sich denn die Betreiber dieses Kiezdöners? Haben sie den Laden abgeschlossen? Wie muss man sich das vorstellen?
Abschließen ging zu dem Zeitpunkt ja gar nicht, weil der Attentäter quasi durch die Vordertür rein und raus ging. Es waren damals zwei Mitarbeiter, zwei Brüder. Einer von ihnen ist Ismet Tekin. Er war zu dem Zeitpunkt nicht anwesend, hatte kurz vorher den Laden verlassen. Sein Bruder ist der Mitarbeiter, der quasi das Essen gerade zubereitet hat. Und der schafft es tatsächlich in einem Moment, wo der Täter ihn nicht sieht, weil er hatte sich hinter dem Tresen versteckt, hinauszufliehen. Und dann ruft er seinen Bruder an und sagt, hier ist was Schlimmes passiert.
Ruft meinen Bruder an und hier ist Anschlag passiert. Ich bin so augenblind gerannt, weil meine Bruder und die Kunden war drin. Kamen zwei Baustelleleute, die auch immer bei uns Mittagessen gegessen waren. Die haben mir gesagt, geh nicht hin. Also der hat vielen getötet und tötet jeden. Und bis vor die Apotheke bin ich gekommen. Da war ich wach, wenn ein Schuss in die Wand geknallt hat. Dann habe ich gesehen, der Täter stand in der Straße. Habe ich mich in Deckung gebracht, hinter einem Auto. Die haben sich gegenseitig geschossen und der war auf dem Boden, dachte ich schon erledigt. Und innerhalb 5-6 Sekunden steht er auf und steigt in das Auto und fährt weiter. Ich bin reingekommen, habe ich gerufen, ob jemand noch da ist. Und dann habe ich nicht gemerkt. Dann war ich raus, wollte ich eine Zigarette anzünden, habe ich hinter dem Kühlschrank Kevin gesehen. Bin ich gekommen, war leider zu spät. Dann habe ich den Notruf angerufen. Ich konnte nicht reden. Das war also schrecklichste, schlimmste Tag meines Lebens.
Um 12.16 Uhr kommt es zum Schusswechsel zwischen dem Täter und der Polizei. Davon hat uns Ismet Tekin erzählt und auch, wie er einen jungen Mann tot in seinem eigenen Restaurant gefunden hat. Das ist Kevin S., das zweite Todesopfer am 9. Oktober 2019. Und Marie, ihr habt auch den Vater getroffen. Was hat er für einen Eindruck auf dich gemacht, jetzt rund 5 Jahre später?
Das ist sehr schwierig zu beschreiben. Also, weil ich ihn auch im Prozess erlebt habe, ein Jahr nach dem Attentat. Und dort, das war wirklich schwer, bei seiner Aussage vor dem Gericht dabei zu sein, weil dort saß, ja, ein gebrochener, tief trauernder Mensch, dem die Tränen nur so übers Gesicht liefen. Und zum Glück kann ich sagen, dass es ihm heute besser ging. Aber man spürt bis heute, wie tief der Schmerz natürlich sitzt, dass er seinen einzigen Sohn verloren hat.
Carsten L. erinnert sich in ARD Crime Time an seinen Sohn.
Also Kevin war herzlich, fürsorglich, höflich, nett. Netteste Menschen, den ich je in meinem Leben gehabt habe. Was Besseres als wie Kevin gab es eigentlich gar nicht. Traumjunge. Kevin war immer übelst stolz darauf, dass er arbeiten darf. Er wollte halt Maler werden eben halt. Eine Lehre hätte er nie machen können eigentlich. Weil man muss ja sagen, er ist ja 80% behindert gewesen. Und wir haben ihn aber immer den Glauben gelassen, dass er nicht behindert ist. Ich kannte, im Fußball kannte ich den Malermeister oder die Malerfirma. Und er war vom ersten Tag an sowas begeistert von ihm. Ne? Der ist fleißig, der macht das, der ist lernbereit, der ist dies und das. Der braucht keine Lehre. Wir stellen ihn als Hilfsarbeiter erst einmal ein. Und da ist natürlich, so wir brauchen vor Freude, vor Glück.
Der Vater von Kevin S., der vom rechtsextremen Attentäter erschossen worden ist, wie behält er nun seinen Sohn in Erinnerung? Du sagst, er ist schon ein bisschen gefasster, zumindest macht er diesen Eindruck auf dich inzwischen.
Ja, auf jeden Fall gefasster, auch wenn es ja natürlich ein langer Weg dahin war. Er geht, anders als die Mama von Kevin, die gibt es natürlich auch, sie hat sich aus der Öffentlichkeit raus. Man muss auch wissen, die beiden Eltern sind getrennt. Kevins Papa wird sehr stark von der mobilen Opferberatung in Halle unterstützt und hat mittlerweile auch eine Art, ich sage es mal, Gemeinschaft mit Eltern von Todesopfern anderer Attentate gefunden und ist dort mittlerweile sehr aktiv und reist rum, nimmt an Gedenktagen teil, was ihm zumindest von meiner ausstehenden Perspektive offenbar sehr viel Kraft gibt, dort so eine Gemeinschaft zu finden. Und ja, auch das ist natürlich auch etwas sehr Sinnstiftendes.
Da geht ja auch jeder anders mit um. Ja. Und ich finde es auch interessant, er stellt sich auch schon hier und da ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit. Das ist ja auch vielleicht außergewöhnlich, wenn er ja sich auf den hallischen FC bezieht, weil sein Sohn war Fan vom HFC.
Ja, sein Sohn war großer Fan vom HFC und die sind auch immer zusammen zu den Spielen gegangen. Das war so ja quasi ihr Ding. Und auch dort ist natürlich für ihn diese Gemeinschaft, die er in dieser Fanszene hat, sehr, sehr wichtig. Ein großer Halt. Und ja, und auch beim HFC wird natürlich immer an Kevin S. gedacht.
Der Attentäter ist nun angeschossen worden von der Polizei vor dem Kiezdöner in Halle und er ist jetzt mit einem Auto auf der Flucht. Sein Weg führt weiter durch die Stadt an der Saale. Marie Landes erzählt uns hier in ARD Crimetime die Details zu diesem rechtsterroristischen Anschlag und wir empfehlen an dieser Stelle auch die Filme in der ARD Mediathek. Den Link dazu im Beschreibungstext zu diesem Podcast. Wie gelingt dem Täter nun die Flucht?
Ja, wir haben jetzt schon gehört, dass es diesen Schusswechsel zwischen der Polizei und dem Attentäter gab. Wir müssen uns das so vorstellen. Natürlich war dann in der Zeit schon, ja, ich nenne es mal Großalarm bei der Polizei, aber sie mussten ihre Kräfte erst nach und nach zusammenziehen. Also bei dem Schusswechsel war ein Streifenwagen involviert mit einer Beamtin und zwei Beamten und es ist dann noch dahinter ein Auto mit zwei Beamten in Zivil gewesen. Und der Attentäter lag kurz am Boden angeschossen, rappelt sich auf, steigt ins Auto und fährt davon.
Ich weiß noch, es gab damals auch im MDR-Fernsehen, hat glaube ich ein Kameramann aus dem Wohnhaus rausgefilmt. Das waren so die ersten Bilder, die man auch überhaupt gesehen hat, wie dieser Attentäter schießt auf offener Straße.
Genau, er schießt auf offener Straße und die Beamten suchen natürlich, auch wenn dort einer zurückfeuert, Schutz hinter dem Auto. Und das geht alles wahnsinnig schnell. Das sind tatsächlich Dinge, die in Sekunden passieren und er fährt dann quasi den Weg zurück und die Beamten verlieren ihn kurz. Also sie fahren ihn schon kurz hinterher, aber sie haben ihn aus dem Sichtfeld verloren und er fährt tatsächlich den Weg zurück, den er gekommen ist, nochmal an der Synagoge vorbei, wo tatsächlich auch schon ein Streifenwagen steht. Also er fährt an diesem Streifenwagen vorbei und dann Richtung Hauptbahnhof aus der Stadt raus. Und damit haben sie ihn aus dem Sichtfeld verloren und wissen nur, okay, er bewegt sich irgendwie aus der Stadt weg.
Und wir wissen auch, er ist trotzdem noch auffällig im Stadtgebiet, denn er fährt auch noch fast einen Menschen an.
Genau, also zeitlich liegen wir, wenn man es rekonstruiert, ungefähr bei 12.20 Uhr, 12.22 Uhr, auch für der Magdeburger Straße, eine Haltestelle. Dort steigen verschiedene Personen aus. Einer davon ist Aftaks E aus Somalia. Er will dann die Straße überqueren, wie man das halt so macht, wenn man aus der Straßenbahn kommt. Und er bemerkt, wie ein Auto mit hoher Geschwindigkeit auf ihn zufährt und auch nicht ausweicht. Und er muss dann zur Seite springen, trägt Schürfwunden und leichte Verletzungen davor. Und im Auto sitzt eben der Attentäter, der auf ihn zuhält und ihn verletzt. Wir haben natürlich auch versucht, mit Aftaks I in Kontakt zu treten, über seine Anwältin auch damals vom Gericht. Er lebt mittlerweile nicht mehr in Halle, noch in Deutschland, aber er ist umgezogen und wir konnten keinen Kontakt aufbauen. Aber das ist auch in Ordnung. Also vielleicht an der Stelle, es gibt natürlich immer ein großes Interesse von uns Journalistinnen und Journalisten, mit Überlebenden und Betroffenen von solchen Anschlägen, Taten zu sprechen. Und auch als Zuschauende möchte man das wissen, aber die Personen sind auf keine Weise verpflichtet, Interviews zu geben und darüber zu sprechen. Und das ist absolut in Ordnung. Und damit müssen wir alle einfach umgehen.
Und das respektieren wir auch dann an dieser Stelle, wenn dieser Wunsch ist, nicht mit uns zu sprechen. Wir gehen mal weiter. Der Täter ist nun weiter auf dem Weg aus der Stadt heraus. Er fährt nach Widersdorf, wie wir heute wissen. Das ist 15 Kilometer entfernt von Halle an der Saale entfernt. Also ein weiterer Tatort nun. Warum fährt er genau dorthin?
Ja, das klingt, als wäre das so eine ganz bewusste Entscheidung gewesen, nach Widersdorf zu fahren. Das war es jetzt so nicht. Er flieht halt aus Halle hinaus. Das Auto ist kaputt und der Attentäter braucht ein neues Fluchtfahrzeug und kommt dann an diesem Ort vorbei. Ich war mittlerweile wirklich oft an diesem Ort und er ist unscheinbar. Es ist kein Ort, wo du oder ich uns bewusst hinbewegen würden. Das liegt mitten zwischen Feldern an einer großen Umgehungsstraße in der Nähe der A14. Wir müssen uns ungefähr so vorstellen, das ist wirklich ein kleines Dorf mit nur 50 Häusern. Es gibt keinen Dorfplatz, keine Kirche. Das hat man ja meistens so ein bisschen im Kopf, wenn man an ein Dorf denkt. Die Menschen leben dort, aber zur Arbeit müssen die natürlich woanders hinfahren. Und deshalb ist es zu diesem Zeitpunkt, wir sind jetzt ungefähr bei 13 Uhr, auch recht leer in dem Ort. Und der Attentäter kommt dort an, stellt sein Auto ab und läuft die Straßen entlang auf der Suche nach einem Fluchtauto und trifft dann auf Jens Z. Der lebt dort mit seiner Partnerin Dagmar M. Und vor ihrem Haus steht ihr Auto und der Attentäter verlangt den Autoschlüssel. Jens Z. weigert sich.
Ist er wahrscheinlich auch völlig überrumpelt erstmal, dass da jemand vorbeikommt und das verlangt.
Natürlich. Jens Z. weigert sich und dreht sich um. Und in dem Moment schießt der Attentäter ihm in den Rücken.
Wir kürzen den Namen an dieser Stelle ab, weil Jens Z. anonym bleiben möchte. Und auch seine Lebensgefährtin Dagmar M. kann uns von ihren Erlebnissen an diesem Tag berichten.
Ich wollte zu Jens hinlaufen und mit einmal habe ich wirklich auf der Nase gelegen und wusste nicht warum. Ist mir dann erst im Nachhinein bewusst geworden, dass das durch diesen Druck vom Schuss war, dass es mir da eigentlich die Beine weggehauen hat. Dann wollte ich aufstehen und da hat der Attentäter mir, was ich damals noch nicht wusste, dass es eine Waffe war, im ersten Moment ins Gesicht gehalten, hat abgedrückt. Ich habe dieses Klick gehört. Das Rohr von dem Teil, das war im Prinzip riesig. Dann hat Jens mich gefragt, ob ich mein Handy da habe. Dann habe ich die 110 gewählt. Ich war mehrmals in der Warteschleife bei diesem Telefonat. Hab dann gesagt, was passiert ist. Und ich habe gefühlt 20 Mal meinen Namen sagen müssen, den Ort des Geschehens, was passiert ist.
Der Täter kommt ja nun hier nicht zum Zuge, sage ich mal. Also er kriegt kein Auto. Wie geht es nun für Dagmar M. und Jens Z. weiter?
Ja, Jens Z. Ist in den Nacken ganz konkret geschossen worden, ihr in die Hüfte und ins Bein quasi. Sie sind beide schwer verletzt. Der Attentäter lässt die beiden liegen in ihrem Hof, in ihrem Garten und geht dann weiter. Dagmar M. setzt noch einen Notruf ab. Sie hat ja gerade erzählt, genau, sie hat ihr Handy. Ich weiß gar nicht mehr, ob sie es gerade geholt hat oder dabei hat. Sie setzt einen Notruf ab, muss recht lang ist in so einer Art Warteschleife. Sie erzählt auch bis heute, dass dieses, was es für ein Gefühl in ihr auslöst. Sie hat das Gefühl, ihr wird nicht geglaubt. Sie muss sich immer wieder wiederholen, was passiert ist. Und erst 13:25 kommt dann tatsächlich ein einziger Polizist, der erst das Tatauto, mit dem er auch geflohen ist, entdeckt, dann die beiden findet und dann den Rettungswagen ruft. Vorher aber, bevor dann der Polizist kommt, bewegt sich der Attentäter einfach die Straße weiter. Ich sag mal 4 Häuser weiter Richtung Hauptstraße. Dort befindet sich bis heute eine Werkstatt. Dort stehen mehrere Taxis. Dort ist ein Taxiunternehmer, Daniel Watzlawczyk. Der lässt dort Reifen wechseln mit seinem Bruder. Und die haben auch vorher den Knall mitbekommen, denken aber, was auch immer, irgendwas umgefallen. Und dann steht der Attentäter vor ihnen. In unserer Serie erzählt er das natürlich alles sehr ausführlich. Ich fasse das hier sehr schnell zusammen.
Kann man auch in unserer früheren Podcast-Folge hören, aber ja auch eben in den Filmen, in ARD Crime Time, in der ARD Mediathek. Also wirklich auch sehr konsterniert ist er da, ne? Dass da plötzlich dieser Mann auftaucht, so gewalttätig auftritt.
Ja, beziehungsweise er nimmt ihn gar nicht als gewalttätig am Anfang wahr. Er ist irritiert von diesem Mann, jungen Mann, 28 Jahre alt, der zu dem Zeitpunkt, der da vor ihm steht und er bemerkt doch gar nicht, dass er eine Waffe dabei hat. Er fordert einfach einen Autoschlüssel ein und er denkt noch, er soll Taxi fahren und sagt, nee, ich kann jetzt hier nicht Taxi fahren, wir machen Winterreifen, nimm den Bus. Also dieses Interview von ihm zu hören, ist wahnsinnig interessant, weil er im Vergleich zu vielen anderen, die wir vorher dann so gehört und erlebt haben, natürlich eine andere Situation wahrnimmt. Vielleicht war oder offenbar war der Attentäter auch von diesen, es sind 3 Männer, die vor ihm stehen, dann irgendwie auch natürlich vielleicht nochmal, ja, anders beeindruckt auf gewisse Art und Weise.
Und er ist ja trotzdem ein Opfer, aber ja, vielleicht ist da auch, wird da deutlich die Unterscheidung zwischen Opfer und Betroffener. Also er ist fast schon, steht da an der Seitenlinie und nimmt das nicht so ganz ernst, was da passiert.
Genau, bis ihm dann der Werkstattinhaber darauf aufmerksam macht, der da hat eine Waffe und dann geben sie ihm den Schlüssel raus. Der Attentäter flieht Sie verbarrikadieren sich und der Attentäter fährt dann, ja, Richtung A9, Richtung München und fährt irgendwann von der Autobahn runter bei Zeitz, Richtung Zeitz und ist dann auf der B91 bei Zeitz, ist damals eine große Baustelle und dort kommt es dann zu einem Unfall und dann ist da auch schon ein Streifenwagen in der Nähe und dann wird er festgenommen.
Das ist gegen 13.36 Uhr und um 14 Uhr, kurze Zeit später, meldet MDR aktuell diese Festnahme.
Wie die Polizei Halle soeben bei Twitter mitteilte, wurde eine Person festgenommen. Die Menschen sollten aber weiter wachsam bleiben. Zuvor war vor einem oder mehreren Tätern gewarnt worden, die mit einem Auto auf der Flucht seien. Die Menschen in Halle sollten in ihren Wohnungen bleiben oder sichere Orte aufsuchen.
Diese Nachrichtenmeldung ist zu einem Zeitpunkt zu hören gewesen, da haben wir alle noch nicht so richtig gewusst, viele Menschen in der Stadt sich noch unsicher gefühlt, was da passiert, ob es mehrere Täter gibt vielleicht. Heute wissen wir, die Gefahr ist jetzt vorüber. Wie ist der Täter da festgenommen worden an dieser Baustelle? Hat die Polizei dazu Details bekannt gegeben?
Ja, also man muss sich das vorstellen, dass verschiedene Dinge ja im Hintergrund abgelaufen sind. Um ungefähr 12.48 Uhr hat die Polizei damals eine überregionale Fahndung rausgegeben im Umkreis von 50 Kilometern von Halle. Und auch die sächsische Polizei wurde informiert. Es wurden so viele Kräfte wie möglich angefordert und die braucht natürlich aber alle eine Zeit, wie die da sind. Sie hatten große Probleme durch verschiedene Schilderungen. Also du hast gerade schon gesagt, wir wissen heute, ab da war eigentlich die Gefahr gebannt, aber zu dem Zeitpunkt wusste niemand, wie viele Tatpersonen sind das eigentlich.
Ich weiß noch, ich war damals in Leipzig, habe das so von außen mitbekommen und war mir auch unsicher, kann man sich jetzt hier sicher fühlen, obwohl es ja recht weit weg ist.
Genau, und die Polizei wusste natürlich dann durch den 13 Uhr Anruf aus Widersdorf, das war auch der erste, den sie erreicht, okay, es gibt Schüsse in Widersdorf, sie haben dann schon Parallelen gezogen, es war ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Tatsächlich ist auch auf der Autobahn, als sie dann irgendwann wussten, okay, der Täter ist in einem Taxi unterwegs, weil natürlich auch die aus der Werkstatt haben angerufen und gemeint, hier war jemand, der sagt, er hat jemanden angeschossen und der hat ja gerade ein Taxi bei uns geraubt. Dann wussten sie, er muss in einem Taxi unterwegs sein und sie haben ihn dann irgendwie verfolgt, aber auch verloren auf der Strecke, auf der Autobahn. Also ihm ist auch ein Fahrzeug der Polizei hinterhergefahren, aber es war sehr dichter Verkehr. Wer auf der A9 unterwegs ist, der kennt das. Sie haben ihn dann immer mal verloren und tatsächlich haben die Beamten aus dem Revier Zeitz, das war auch ein Streifenwagen, damals recht clever reagiert. Die sind einfach mal Richtung Autobahn gefahren. Also es sind auch Zufälle, die dort passiert sind in dem Moment. Und gleichzeitig waren aber verschiedene Einsatzkräfte auf dem Weg die Autobahn Richtung München runter, weil sie wussten, irgendwie in diese Richtung bewegt sich der Attentäter gerade.
Wir haben an diesem Tag schwer bewaffnete Polizei gesehen, Sondereinsatzkommandos. Bis zum Abend ist Halle am 9. Oktober im Ausnahmezustand. Viele Menschen zeigen sich da auch fassungslos, erschüttert, tief bewegt. Es gibt Trauer um die beiden Toten, Jana L. und Kevin S. Wir sprechen über diesen Tag und die Folgen mit Marie Landes. Und du hast eben diesen Tag auch selbst miterlebt. Als Reporterin warst du unterwegs für den MDR. Was ist für dich von damals jetzt noch hängen geblieben?
Also ich war damals in der Redaktion. Ich war für MDR Sachsen-Anhalt Fernsehen Reporterin an den Tag. Wir waren zu zweit und meine Kollegin wurde dann erstmal rausgeschickt. Gewissermaßen haben wir, ich würde fast sagen, Streichhölzer gezogen. Wer geht jetzt raus und schaltet? Weil wir beide waren noch sehr neu, sehr jung. Und ich bin drin geblieben, habe dann irgendwie versucht, sie zu unterstützen. Habe auch Live-Schalten gemacht, aber aus dem Studio raus. Und bei mir ist da krass hängen geblieben, wie viele Informationen bei uns einprasselten und wir hatten auch wahnsinnig viele Falschmeldungen. Also was da an Gerüchte durch die Stadt ging, ständig kam irgendjemand und meinte, ich habe hier gerade eine SMS von Person X bekommen, die sagt Y und dann wurde getwittert und dann hat die Polizei nur so spärlich Infos rausgegeben, dann kam Infos von der Stadt Halle. Also das alles zu sortieren und in so einer Lage, wir durften ja auch alle, auch wie nicht ewig, die Häuser nicht verlassen. So, ne? Der Bahnhof war abgesperrt, du hättest die Stadt gar nicht verlassen können. Also das war schon krass. Und am eindrücklichsten war aber, ich war sehr lange dann in Halle, auch lange noch arbeiten, und ich bin abends noch auf dem Marktplatz drehen gegangen. Und dort, es war schon dunkel, haben sich dann ganz viele Menschen versammelt. Das war dann zu einem Zeitpunkt, als der ja, Ausnahmezustand, der Katastrophenalarm schon aufgehoben wurde, alle durften wieder raus.
Da sind viele Kerzen angezündet worden, ne?
Genau, das da sind ganz viele, ganz viele Kerzen angezündet worden. Und ich weiß noch, da waren unfassbar viele Menschen, ja, mit Fassungslosigkeit und Trauer, und es war so still. Ich weiß noch, wie still es war auf dem Markt, weil logischerweise kaum jemand was gesagt hat. Und das ist natürlich beeindruckend, wenn hunderte Menschen dort stehen und niemand sagt was.
Weißt du, was an dem Abend am Kiezdöner los gewesen ist und an der Synagoge? Hat es da ähnliche Beileidsbekundungen gegeben?
Auch am Kiezdöner und der Synagoge wurden dort schon erste Kerzen abgestellt an dem Abend. Ich kann mich da noch viel eindrücklicher an den nächsten Tag dann erinnern, weil da war dann wirklich ein Blumenmeer vor den beiden Orten. Das war dann auch schon am nächsten Tag, kam ja dann der Bundespräsident aus Berlin. Also dann war da auch gleichzeitig wahnsinnig viel Trubel. Aber es waren einfach so viele Menschen, die hingekommen sind, Plakate auch aufgehangen haben, Kerzen, Blumen abgestellt, Fotos, Sprüche. Das war schon, ja, krass.
Also überwältigende Solidarität in den Tagen danach und die auch der jüdischen Gemeinde in dieser dunklen Stunde ein bisschen Licht gebracht hat, offensichtlich, der Gemeindevorsitzende Max Priworotzki.
Was ich damals gemerkt habe nach dem Anschlag, am gleichen Tag kamen erste E-Mails, dann kamen Briefe, Facebook-Nachrichten, meistens E-Mails mit Solidarität. Ich war nie sehr optimistisch vor dem Anschlag, was die Situation in Deutschland betrifft. Und nach diesem Anschlag, trotz diesem Anschlag, also ich habe gedacht, die absolute Mehrheit ist auf unserer Seite.
Wir sprechen jetzt über die juristischen Folgen und das, was die Polizei über den Täter ermittelt hat. Es ist ein Rechtsextremer. Der Täter hat zwei Menschen getötet und auf der Flucht verletzt er weitere Menschen. Dafür ist dieser Mann auch verurteilt worden am 21. Dezember 2020. Marie, wie hat das Gericht da genau entschieden?
Er wurde verurteilt vom Oberlandesgericht Naumburg, unter anderem nach dem Paragraphen 211 Strafgesetzbuch. Und er hat eine lebenslange Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherheitsverwahrung bekommen. Eigentlich noch viele andere Strafen dran, die sich dem dann aber unterordnen, weil das ist die höchste Strafe, die du bekommen kannst in Deutschland. Und die wurde auch vom Bundesgerichtshof noch einmal bestätigt und sie ist damit rechtskräftig. Ja, ich meinte gerade, dass das höchste Urteil, die höchste Strafe, die du bekommen kannst. Trotzdem waren nicht alle Nebenklägerinnen und Nebenkläger zufrieden mit dem Urteil. Das ging aber eher so dann um die Anerkennung von bestimmten Dingen, um die Anerkennung von Betroffenheit. Nicht alle, zum Beispiel Ismet Tekin, der schildert, wie er im Schusswechsel zwischen Polizei und Täter ist, wurde nicht als Opfer der Tat anerkannt. Solche Dinge spielen da eine Rolle. Und vor allem ging es bei dem Prozess auch für Nebenklägerinnen und Nebenkläger noch weniger als um das Strafmaß. Also weil er hatte ja seine Tat live ins Internet gestreamt. Er ist darauf zu sehen gewesen. Er hat nicht bestritten, dass er das begangen hat. Also es war sehr klar, was da kommen wird. Er wird verurteilt werden wegen Mordes. Es ging vor allem um die Anerkennung von verschiedensten Themen, die eine Rolle gespielt haben, warum er sich so radikalisieren konnte.
Ist denn dieses rechtsterroristische Motiv da gewürdigt worden vor Gericht?
Das ist gewürdigt worden. Ich habe auch nochmal quasi den ausführlichen Richterspruch mitgebracht. Also dort steht schon drin, als Kern seiner Gesinnung ist ein tiefgreifender, menschenverachtender Hass vornehmlich gegenüber Juden und Muslimen, Ausländern im Allgemeinen sowie politisch Andersdenkenden auszumachen. Das haben sie anerkannt. Und das ist sehr wichtig, dass sie das anerkannt haben. Sie haben auch anerkannt, dass er der Verschwörungserzählung vom großen Austausch anhängt, dass er daran glaubt, dass es eine jüdische Weltverschwörung ist und dass die den Feminismus in die Gesellschaft gebracht hat und der Feminismus sehr schuld, dass Frauen nicht mehr genug deutsche Kinder bekommen. Also das steht da drin und das ist schon etwas Besonderes, dass sie das anerkannt haben.
Das ist auch etwas, was wir ja auch 5 Jahre später immer noch oder vielleicht sogar verstärkt als Motive immer wieder mitbekommen bei anderen Attentaten. Wobei er bezieht sich ja auf ein Attentat hier auch, was in Neuseeland passiert ist. Und da steht ja auch die Frage im Raum, hat er Mitwisser gehabt?
Ja, das ist eine von vielen Fragen, die so nicht geklärt werden konnte von den Ermittlerinnen und Ermittlern und auch nicht von dem Gericht. Das ist auch eine Sache, wo die Nebenklage dann ja enttäuscht ist, dass da nicht so weitgehend ermittelt wurde. Ja, er hat allein gehandelt, aber ideologisch hängen viele, viele Menschen damit drin. Auslöser für ihn war unter anderem, also wie er seine Tat begangen und geplant hat, das Attentat von Christchurch in Neuseeland, was ja im März 2019, also wirklich nur wenige Monate vorher passiert ist. Seine Radikalisierung hat sich aber sehr viel länger schon hingezogen. Er war viel in Online-Netzwerken unterwegs, in denen auch der Attentäter von Christchurch kommuniziert hat. In Netzwerken, in denen auch andere Attentäter kommuniziert haben. Und da gibt es den großen Vorwurf, dass da nicht ausreichend ermittelt wurde. Die wurden nicht ausreichend genug analysiert. Zum Beispiel, ich weiß noch, es wurden ja BKA-Ermittlerinnen und Ermittler eingeladen, wie sie erzählt haben, ja, sie haben dort was gelesen, aber sie haben keine Screenshots gemacht, wo ich bin natürlich keine Expertin für Ermittlungsarbeit, aber als beobachtende Person, und ich glaube, viele Menschen, die das jetzt zuhören, die fragen sich da schon, wie kann man etwas analysieren und dann keine Belege dazu festhalten? Ja, viele solcher Dinge sind da passiert.
Und wenn man uns zuhört, dann fällt einem vielleicht auch auf, dass wir den Täter gar nicht beim Namen nennen. Und das hat auch einen guten Grund. Was spricht denn dafür, den Namen nicht zu erwähnen?
Na, dieser Täter bezieht sich ja auf andere Attentäter, ist auch inspiriert von ihnen. Deshalb streamt er wie der Attentäter von Christchurch damals seine Tat. Er hat auch einen Text vorab veröffentlicht, wo er so ein bisschen schildert seine Gründe und warum. Und er will um jeden Preis. Es geht nicht nur darum, möglichst viele Jüdinnen und Juden zu töten, möglichst viele Menschen, die anders sind, die er zumindest als anders markiert, umzubringen, zu verletzen. Es geht auch darum, Nachahmer zu finden, zu zeigen, wie in seinen Augen einfach es ist. Und auf gewisse Art und Weise, und das kommt noch dazu, gibt es in diesen Netzwerken, in denen er sich bewegt hat, eine Art Ranking. Wer bringt die meisten um? Ein absolut perfider Gedanke. Und er möchte in diesen Netzwerken natürlich auch zu einem Art Helden werden, so wie die anderen. Der Attentäter von Christchurch ist dort ein Held.
Und du hast auch gerade schon so angerissen, es geht vielleicht auch um Frauenhass, es geht um Andersdenkende aller Art.
Genau. Und er möchte sich auch diesen Personen, die quasi ihm ideologisch nahe sind, natürlich beweisen. Und wenn wir sein Gesicht zeigen würden und seinen vollständigen Namen nennen, dann tragen wir dazu bei über die Bekanntheit. Und diese Plattform wollen wir ihm nicht geben. Und der MDR hat damals auch schon ganz früh dann entschieden, dass wir, wenn überhaupt, den Namen nur in abgekürzter Form nennen und sein Gesicht immer pixeln werden.
Das heißt, du findest es auch selbst sinnvoll, dass wir auf diesen Namen verzichten? Weil man könnte ja auch sagen, an anderer Stelle wird der Name zumindest abgekürzt ja auch genannt.
Ja, andere zeigen auch Bilder von ihm. Am Ende ist das ja immer die Entscheidung des jeweiligen Medienhauses. Aber ich finde den Weg, den wir da gehen, richtig. Wir stellen Öffentlichkeit her, wir verbreiten das und unsere Aufgabe ist es, das eher einzuordnen und auch die Hintergründe zu erklären. Das Gesicht dieses Täters zu kennen, wem nützt das was? Nur ihm.
Wir haben gerade schon angerissen, dieser Täter ist ja gefährlich, auch weiterhin gefährlich, obwohl er nun seit vielen Jahren in Haft sitzt. Es gibt auch immer wieder Meldungen über Ausbruchsversuche. Wie bewertest du das?
Ich hatte ein bisschen damit, mit diesem, der Täter ist weiterhin gefährlich, weil das natürlich etwas ist, was er, wenn man ihn erlebt hat, auch im Prozess natürlich will. Mhm. Und am Ende geht es ja natürlich auch immer ein bisschen um die Message, die nach außen dringt. Ja, diese Ausbruchsversuche, zwei, einmal damals noch in der Untersuchungshaft, einen dann 2022 in der JVA Burg, wo er mit einem selbstgebauten Schussapparat Beamte in seine Gewalt gebracht hat und er konnte dann aber am Ende überwältigt werden. Ich vertraue dann immer noch darauf an der Stelle, dass eigentlich unsere Gefängnisse auch Hochsicherheitsgefängnisse so sicher sind, dass das gar nicht so einfach ist, selbst wenn eine Person das bis auf den Hof schafft und dass die Beamtinnen und Beamten dort auch, wenn dort bereits Personalmangel und solche Fehler angesprochen worden bei der Aufarbeitung dieses Ausbruchsversuchs, das Personal dort ja eigentlich auch geschult sein sollte auf solche Versuche, die immer passieren können, vorbereitet sein müsste. Ja, ich denke, bei ihm geht es viel um eine Message nach außen. Fest steht, ideologisch hat sich bei ihm nichts verändert.
Musik. Nach dem Anschlag hat es viel Kritik gegeben und auch offene Fragen. Zum Beispiel, warum hatte die Synagoge in Halle am höchsten jüdischen Feiertag, also an Yom Kippur, keinen Polizeischutz? Dirk Skripczak ist damals einer der ersten Journalisten vor Ort für die Mitteldeutsche Zeitung.
Also, dass ein Täter in Halle so offen operieren kann, dass er über Minuten herumballert und nicht gestoppt wird. Dass Polizeieinsatzkräfte vor Ort waren in der Ludwig-Wucherer Straße und ihn dann am Ende haben laufen lassen, das spricht natürlich nicht dafür, dass die einen guten Job gemacht haben. Das muss man ehrlich mal sagen. Auf der anderen Seite, keiner wusste genau, was sich dort abspielt. Und ganz offensichtlich waren die Polizisten, die als Erste vor Ort waren, auch nicht darauf vorbereitet.
Die Kritik an diesem Polizeieinsatz ist relativ vielschichtig, weil es geht einmal darum, was hätte die Polizei vorher tun können und wie hat sie während des Einsatzes agiert. Es hat dazu einen Untersuchungsausschuss auch gegeben im Landtag von Sachsen-Anhalt. Und dort kamen die Landtagsabgeordneten ja nach ausführlicher Befragung von Beamtinnen und Beamten, die an dem Tag im Einsatz waren, von Betroffenen und Überlebenden, zu dem Schluss, dass am Einsatz selbst sie keine wesentlichen Schwächen, was so Planung, Stabsarbeit, Koordination, Logistik betrifft, feststellen können. Es gibt aber auch die Kritik, wie die Polizei vorher überhaupt die Sicherheitslage von jüdischen Einrichtungen in Sachsen-Anhalt bewertet hat. Es gab nämlich von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, der OSZE, ein Papier, eine Empfehlung aus dem Jahr 2017 und die wurde ein Jahr vor dem Anschlag, also 2018, auch den Polizeibehörden in Sachsen-Anhalt weitergeleitet vom Innenministerium. Und darin steht, weil es zu diesem Zeitpunkt schon viele antisemitische Anschläge weltweit gab, die Empfehlung, jüdische Gemeinschaften und Einrichtungen zu schützen, besonders an Feiertagen. Und Yom Kippur, haben wir vorhin gehört, ist der höchste jüdische Feiertag. Aus dieser Empfehlung hätte der Schluss gezogen werden können, dass dort beispielsweise zumindest an diesem Feiertag ein fester Streifenwagen installiert ist. War es aber nicht. Das LKA Sachsen-Anhalt kam zu einer anderen Bewertung der Sicherheitslage. Die Synagoge Halle wurde 2019 damals nur unregelmäßig bestreift.
Ich würde gerne noch mal auch konkreter auf diese Kritik am Agieren der Polizei währenddessen eingehen. Wir haben Konrad Rösler gehört, der sich in der Toilette versteckt vom Kiezdöner und mit der Polizei telefoniert. Und auch aus der Synagoge melden sich die Gemeindemitglieder beim Polizeinotruf. Wie geht die Polizei damit um?
Von mehreren Überlebenden und Betroffenen dieses Tages, vor allem eben aus dem Kiezdöner und der Synagoge, wird ein, sie nennen es, unsensibler Umgang und beschrieben und auch eine schlechte Kommunikation. Konrad Rösler zum Beispiel beschreibt, dass er zweimal den Notruf von der Toilette auswählt und die eine Person bittet ihn immer wieder lauter zu sprechen. Und er ist ja aber in einer Situation, wo er nicht lauter sprechen.
Er will unerkannt bleiben.
Er muss leise sein, er versteckt sich, das versucht er auch ihnen zu übermitteln und ihm wird immer wieder gesagt, er wird nicht verstanden. Die Menschen aus der Synagoge, das sind natürlich sehr viele, es gibt dort auch verschiedene Sprachen, die gesprochen werden, aber da schildern mehrere Personen, dass ihnen zwar gesagt wurde, okay, sie werden irgendwann evakuiert, aber ihnen fehlen die Infos. Sie wissen nicht, was passiert denn da draußen eigentlich in der Stadt? Sie sind wie in so einem abgeschotteten Ort. Irgendwann machen manche auch von ihnen ihre Handys an, obwohl eigentlich elektronische Geräte an Yom Kippur nicht genutzt werden.
Und du hast auch beschrieben, es ist völlig unklar zu dem Zeitpunkt, dass er sich entfernt zum Kiezdöner und dann fährt er ja nochmal an dieser Synagoge vorbei danach.
Genau.
Das bekommen die Mitglieder der Gemeinde gar nicht mit.
Nee, das bekommen sie so nicht mit. Sie kriegen dann irgendwann auch diejenigen, die quasi dann ihre Telefone einschalten, bekommen dann schon mit. Oder auch Max Priworotzki, der ist dann in Kontakt mit der Außenwelt sozusagen. Er sagt selbst, er ist so die Kontaktperson nach außen. Er bekommt mit, okay, es ist ein Ausnahmezustand in der Stadt. Sie bekommen mit, dass es diese Gerüchte gibt, die in der Stadt wabern. Das ist ein Täter, sind es mehrere Täter. Das erleben sie alles und sie bekommen aber keine richtige Antwort. Also sie bekommen offenbar nicht die ein Signal wie so, wir kommen jetzt rein, macht euch fertig, ihr werdet evakuiert, sondern sie werden darauf aufmerksam gemacht, so schildert das Max Priworotzki, dass Menschen in dunkler Kleidung mit Helm über die Mauer in der Synagoge klettern, was natürlich ein recht ähnlicher Aufzug ist, wie der Täter ihn anhätte. Auch der trug einen ein Helm, dunkle Kleidung.
Kann also wieder Ängste auslösen?
Es löst wieder Ängste aus oder kann es auslösen, genau. Und ja, Christina Falz schildert auch, wie dann die Tür aufging und da stand eine wirklich für sie wie der Täter aussehende Person, die sich nicht vorstellt. Sie kann nicht direkt sofort erkennen, ist es jetzt jemand von der Polizei oder nicht. Ihnen werden Nummern zugewiesen, was in dieser Art von Evakuierung aus Sicht der Polizei vielleicht ein normaler Vorgang ist. Aber wir haben dort Nachfahren von Holocaust-Überlebenden. Für die ist nummeriert zu werden natürlich etwas ganz anderes. Sie wissen nicht, wo sie hin evakuiert werden. Es wird ein Bus von der Stadt bereitgestellt, der nicht geschützt ist, auch vor den Blicken von uns Journalisten von außen und von Menschen, die dann irgendwann doch auf der Straße sind. Also da passieren viele, viele Dinge, die im Nachgang noch einmal traumatisieren können zu der traumatischen Erfahrung, die Sie gerade schon gemacht haben.
Es ist ein Ausnahmezustand, muss man natürlich auch immer dazu sagen, aber trotzdem ist das ein unsensibler Umgang der Polizei mit den Überlebenden aus der Synagoge und auch mit den Menschen in Widersdorf. Da kann uns die mobile Opferberatung alles genauer einschätzen. Ein Verein zur Unterstützung für Betroffener rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Rachel Spicker.
In der Verarbeitung einer traumatischen Erfahrung, gerade auch bei einer Gewalterfahrung, ist vor allen Dingen die Reaktion des Umfeldes maßgeblich dafür, wie eine Erfahrung eben verarbeitet werden kann. Das kann dazu führen, dass man das Gefühl hat, ein zweites Mal zum Opfer zu werden, also eine sekundäre Viktimisierung zu erfahren. Das heißt, die Personen, die als Erste am Ort, am Tatort sind, das ist häufig die Polizei, das sind häufig Einsatzkräfte, die spielen eine maßgebliche Rolle dafür, wie dieser Tag verarbeitet werden kann und wie auch dieser Tag dann im Nachgang wahrgenommen wird.
Es ist also eine enorme Verantwortung, die die Einsatzkräfte da tragen. Und wir haben jetzt die Vorwürfe gehört. Habt ihr Antworten bekommen von der Polizei darauf?
Nein, wir haben natürlich die Polizei des Landes Sachsen-Anhalt auch angefragt, aber wir haben kein Interview von ihm bekommen.
Ich weiß, es hat einen Untersuchungsausschuss im Landtag von Sachsen-Anhalt gegeben. Was hat der in dieser Richtung bewegt?
Also in diesem Ausschuss hat es zumindest die Möglichkeit gegeben, für eine größere Anzahl von Betroffenen und Überlebenden des 9.10.19 zu sprechen, ihre Eindrücke zu schildern. Und der Ausschuss hat auch das auf jeden Fall aufgenommen und kam zu dem Schluss, dass es strukturellen Verbesserungsbedarf bei der Polizei gibt. Wenn man sich mit den Dokumenten ausführlich beschäftigt, ja, da muss man mal gucken, inwieweit das auf allen Seiten gleich wahrgenommen wird. Aber immerhin war am Ende die Konsequenz, dass es beispielsweise mehr Schulungen im Bereich interkulturelle Kompetenzen gibt und nochmal verstärkt der Blick darauf gelegt wird, was den, ich nenne es mal Erstkontakt, Betroffenen in solchen Extremfällen, die es natürlich trotzdem auch für die Polizei sind, betrifft.
Fünf Jahre sind vergangen, der Attentäter ist verurteilt, sitzt lebenslang in Haft, ein Rechtsextremist aus Sachsen-Anhalt. Wir wollen uns aber hier im Podcast ARD Crime Time auf die Überlebenden weiter fokussieren. Marie, du hast viele von ihnen getroffen, wir haben einige gehört. Was kannst du uns noch erzählen, wie es ihnen heute geht?
Ich habe ganz am Anfang der Folge schon gesagt, dass viele einen sehr unterschiedlichen Umgang für sich damit gefunden haben und auch ganz unterschiedliche Konsequenzen daraus ziehen. Christina Feist zum Beispiel ist zum Zeitpunkt des Anschlags eigentlich gerade erst von Berlin nach Paris gezogen. Sie hat damals an ihrer Doktorarbeit geschrieben und es gab eigentlich die Überlegung danach, wieder zurück nach Berlin zu gehen. Dann ist dieser Anschlag passiert und sie hat für sich entschieden, ich kann das nicht. Ich kann nicht zurück nach Deutschland gehen. Und dann hat sie sich ein komplett neues Leben in Paris aufgebaut mit einer posttraumatischen Belastungsstörung. Sie musste sehr viel daran in den letzten Jahren arbeiten und ist aber auch noch viel politischer geworden, als sie es vorher schon war, interessiert an Gesellschaftsthemen, liest mehr. Aber natürlich, sie beschreibt es auch, wie stark sich ihre eigene Wahrnehmung verändert hat dadurch, dass sie jetzt oft ganz schnell bemerkt, wenn irgendwo eine Situation ist, wo sie das Gefühl hat, oh, da der Person geht es gerade nicht gut oder könnte das eine Gefahrensituation sein. Also sie ist viel...
Sie war das auch mit den Knallgeräuschen, die uns das beschrieben hatte, was sie so irritiert hatte erst.
Genau, also dass ihre Ja, sie hat es beschrieben, ihre Sinne auch anders geschärft worden dadurch.
Christina Feist, sie ist nach Frankreich gezogen und kurz vor dem Anschlag hat sie ihre Doktorarbeit begonnen.
Ich kann mich erinnern, dass ich dann so die ersten Monate hier war und mir dachte so, mir fehlt jetzt gerade Berlin und meine Freundesfamilie sozusagen. Und dann war Attentat und dann war alles anders. Es wurde mir irgendwann klar, es geht nicht nach Berlin zurück. Es geht überhaupt nicht nach Deutschland zurück. Wir müssen uns gesellschaftlich damit auseinandersetzen, dass es diesen Antisemitismus immer noch gibt, dass der bei weitem nicht weg ist, dass die Lebensrealität jüdischer Menschen in Deutschland vor allem heißt, dass wir in irgendeiner Form Angst haben. Ich glaube, im Bewusstsein der meisten Menschen ist nicht ganz klar, dass jüdische Menschen einfach wirklich zu Deutschland gehören und ein Teil von Deutschland sind. Und ich glaube, die wenigsten Menschen setzen sich wirklich mit einem historisch tief verwachsenen Antisemitismus und Rassismus in Deutschland auseinander.
Sagt Christina Feist, die in der Synagoge gewesen ist am 9. Oktober 2019, einer der Tatorte. Und wir gehen noch an einen weiteren Tatort, den Kiezdöner in Halle. Da haben wir die Überlebenden Konrad Rösler gehört und den Betreiber Ismet Tekin. Wie gehen Sie heute mit dem Anschlag um?
Ismet Tekin hat ja damals mit seinem Bruder im Kiezdöner gearbeitet. Sie waren Angestellte und dann wurde ihnen vom damaligen Inhaber dieser Imbiss geschenkt. Was natürlich eine krasse Bürde ist, wenn man sich überlegt, was sie da erleben mussten, was dort passiert ist. Sie wollten aber unbedingt, dass dieser Ort auch bleibt. Also in den Monaten danach waren die Wände voller Erinnerungsfotos an Kevin, HFC-Wimpeln für ihn. Und der Imbiss lief aber schlecht.
Ich stelle mir das auch total belastend vor, wenn man immer wieder an diesen Ort zurückkehrt und dann läuft das Geschäft auch noch schlecht.
Genau, und logischerweise war es nicht nur für die beiden belastend und trotzdem, auch wenn sie, war es ja einerseits ihr Lebensunterhalt, den sie sich da verdient haben und gleichzeitig wollte Ismet Tekin aber unbedingt auch, dass es so ein Erinnerungsort bleibt für Kevin S. Und auch für Jana L., für die dort auch schon immer ein Foto hing. Aber es ist auch nachvollziehbar, dass viele Leute diesen Laden einfach nicht betreten konnten. Und dann haben sie viele Spenden bekommen und irgendwie versucht, durchzuhalten, unter anderem von der Jüdischen Studierendenunion, wo man auch nochmal sieht, diese Tat hat Menschen jüdischen, muslimischen, christlichen Glaubens getroffen, Menschen, die gar nicht glauben. Und sie alle betrifft diese Tat und haben danach dort in bestimmten Gruppen zusammengehalten. Es hat sich um Ismet Tekin und seinem Bruder eine Gruppe gebildet, eine ehrenamtliche Gruppe, die Soli-Gruppe 9. Oktober, die gemeinsam mit der mobilen Opferberatung sie sehr unterstützt haben. Sie haben dann irgendwann überlegt, okay, dieser Ort wird jetzt umgebaut zu einem türkischen Frühstückscafé. Er kann Erinnerungsort bleiben. Dann kam Corona. Wir wissen alle, wie hart das sowieso schon auch für die Gastronomie war und dann so einen Ort neu zu etablieren. Auch das war extrem herausfordernd. Und dann haben sie diesen Ort umgewandelt, heute zum Tekiez, als wirklicher Ort für Erinnerung und Gedenken und Bildungsarbeit vor allem. Wird weiterhin betrieben von ehrenamtlichen Helfern, ist mittlerweile in der Trägerschaft vom Friedenskreis Halle, wird noch gefördert bis nächstes Jahr. Die Frage ist, wie es dann weitergeht. Das wird man sehen, aber sie machen wirklich Veranstaltungen, Lesungen. Ismet Tekin ist bei verschiedensten Veranstaltungen auch als Redner eingeladen, ist auch, wie Carsten Lissau, eng vernetzt mit betroffenen Initiativen, anderer Anschläge, auch sehr mit Hanau zusammen. Hat da auch eine neue Perspektive, eine kraftzehrende Perspektive gefunden. Aber an diesem Ort geht's weiter, weil sie eben auch mahnen wollen und sagen, das hat auch, diese Tat, die da passiert war, hat auch was mit gesellschaftlichen Strukturen und mit Gedankengut, was einfach in unserer Gesellschaft vorhanden ist, zu tun. Und wir wollen daran arbeiten, dass es besser wird. Und dann gibt es zum Beispiel noch Konrad Rösler. Konrad Rösler hat noch länger in Halle gewohnt und ist dann jetzt aber umgezogen, näher zu seiner Familie, in die Stadt, aus der er auch kommt. Das hat aber weniger was mit dem Anschlag an sich zu tun. Also er sagt sogar selbst, und da sieht man nochmal, wie unterschiedlich die Perspektiven sind, obwohl er sowas Krasses erlebt hat. Und ich weiß nicht, wie sich das anfühlen muss, so lange in so einer, in Todesangst am Ende in so einer Toilette eingesperrt zu sein und nicht zu wissen, was passiert. Er sagt aber, dass am Ende für ihn ganz persönlich der Anschlag dann anders war, wieder sein Leben ein bisschen mehr in die Hand zu nehmen. Er vorher so ein bisschen mehr in den Tag hinein gelebt hat und er dann zum Beispiel wieder ein Hobby aufgenommen hat, was er lange nicht gemacht hat. Also für ihn war das so ein Anstoß für so einen kleinen Lebenswandel.
Wir sprechen jetzt viel über der Anschlag von Halle, wie auch der Titel eurer Dokumentation in der ARD-Mediathek heißt. Aber was wir auch nicht in Vergessenheit geraten lassen dürfen, ist der Tatort Widersdorf. Die Menschen dort, wie gehen sie damit um?
Also es gibt ja einmal das Dorf und dann gibt es natürlich vor allem Dagmar M. und Jens Z., die beiden schwer Verletzten. Und da muss man einfach sagen, dass ihr Leben grundlegend auf den Kopf gestellt wurde. Und die beiden bis heute massiv beeinträchtigt sind durch all das, was sie da erleben mussten. Nicht nur durch die körperlichen Schmerzen, sondern auch psychisch durch das Trauma, was sie da erfahren haben.
Und wie Dagmar M. das alles empfindet, den Umgang auch mit ihr, das erzählt sie in den Filmen, in ARD Crime Time.
Die ganzen Versprechungen, die gemacht wurden, da ist eigentlich gar nichts eingehalten worden. Es wurden einem nur Steine in den Weg gelegt. Krankengeld wurde zwischendurch monatelang gar nicht bezahlt. Das Versorgungskrankengeld, das kam auch manchmal monatelang gar nicht. Dadurch, dass ich ja gar nicht mehr mit meinem Bein in die Badewanne gekommen bin. Und wirklich, ich habe ein halbes Jahr draußen mit dem Eimer geduscht, weil ich nicht in die Badewanne gekommen bin. Es war Winter. Das hat keinen interessiert. Und der weiße Ring, der hat dann den Umbau bezahlt. Die haben auch den Treppenlift bezahlt. Jens und ich, wir möchten einfach nur eine Anerkennung durch das Opferentschädigungsgesetz.
Wir haben Dagmar M. gehört. Sie und Jens Z. aus Widersdorf wollen endlich ernst genommen werden. Nicht nur der Angriff auf sie, auch die Erlebnisse mit der Polizei haben sie traumatisiert. Wir haben das gerade nachfühlen können. Nun ist der 5. Jahrestag, Marie, und wir nehmen diese Podcast-Folge kurz davor auf. Wir wissen also noch nicht vielleicht konkret, was jetzt an diesem Jahrestag passiert. Aber wenn wir auch mal auf die vergangenen Jahre noch mal schauen, wie sieht denn das Gedenken heute aus?
Das Gedenken sieht in der Regel so aus, dass es immer eine Schweigeminute um 12.01 Uhr in der Stadthalle gibt. Die Glockentürme läuten und das Gedenken an sich findet an der Synagoge statt, was vor allem von der Stadt mit und der Gemeinde organisiert wird. Der Ministerpräsident Rainer Haseloff war jedes Jahr da. Es ist ihm auch ein sehr wichtiger Termin. Ja, viele, ich nenne es mal wichtige Personen aus der Stadt in Funktion sind dort, aber auch Überlebende, wie Ismet Tekin, kommen vorbei, um einen Kranz niederzulegen. Es gibt Musik, es gibt eine Rede. Und gleichzeitig dazu gibt es immer auch am Teekiez natürlich ein Gedenken. Und das organisieren die Personen, die den Teekiez unterstützen, selbst. Im vergangenen Jahr war da eine riesige Menschenmenge. Es waren auch Eltern, Angehörige von Todesopfern anderer Anschläge da, die dann Reden halten. Das ist sehr berührend. Es gab in der Vergangenheit auch Ausstellungen. Es gab eine Demo, damals zum Beispiel organisiert von Halle gegen Rechts, die durch die Stadt zog, um einfach nochmal zu mahnen und auf einfach Antisemitismus und Rassismus, Frauenfeindlichkeit einfach hinzuweisen, wie groß das Problem mit Rechtsextremismus einfach in Deutschland ist. Und auch das wird es in diesem Jahr in verschiedensten Formen wiedergeben.
Marie Landes war zu Gast bei uns und ich merke auch, das bewegt einen einfach, wenn man das jetzt nochmal alles auch gemeinsam durchlebt. Vielen Dank für deine Kraft, für deine Recherche, auch an Christoph Peters an dieser Stelle.
Ja, auf jeden Fall. Danke, dass ich hier sein durfte.
Der Anschlag von Halle, diese Filme in ARD Crime Time, empfehlen wie Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ein Link dazu in die ARD-Mediathek finden Sie in unseren Shownotes. Und diesen Podcast hören Sie auch werbefrei in der App der ARD-Audiothek. Wir versuchen, hier mit unserer Sprache immer besonders sensibel zu sein. Wir hoffen, dass das auch hier wieder gelungen ist. Wenn Sie trotzdem was kritisieren möchten, Feedback geben wollen zu unserem Podcast, schreiben Sie gerne eine Mail an mich und mein Team. Die Adresse lautet crimetime@mdr.de. Und wenn Sie uns bei Spotify hören, da gibt es jetzt auch eine Kommentarfunktion für jede Folge. Kennen wir schon, aber wir müssen Ihnen sagen, wir können die beim MDR aus technischen Gründen leider nicht bearbeiten. Freuen uns aber immer über Feedback. Bitte nutzen Sie also besser unsere Mailadresse crimetime@mdr.de, da also auch der Link in den Shownotes. Und wenn Sie noch mehr Podcasts hören wollen, haben wir noch einen Tipp für Sie.
Man hatte überhaupt keine Freiheiten mehr. Überall waren Zäune.
Die innerdeutsche Grenze. Jeder denkt an Berlin, die Mauer. Aber die Grenze zwischen Ost und West war ein 1400 Kilometer langes Sperrgebiet. Das Dorf Wendehausen lag genau an der Grenze, im Sperrgebiet.
Ich weiß auf jeden Fall, dass meine Oma und mein Opa damals nicht hier oben auf der anderen Seite in den Wald rein durften, weil sie da sehr viel geschossen haben.
In diesem Podcast geht es um das Leben an der Grenze. Geschichten von Heimat, Vertreibung, Flucht und zerstörten Existenzen waren in der DDR, ganz besonders aber im Sperrgebiet, Alltag.
Das war eigentlich ein gebrochener Mann und er hat sich dann selbst aufs Leben genommen.
Was hat die Grenze mit den Menschen gemacht? Und vor allem, welche Schlüsse ziehen wir aus unserer deutschen Geschichte?
Du hast ja mir deinen Dienst gemacht. Und es war eben so.
Grenzerfahrung Wendehausen. Heimat im Todesstreifen. 4 Folgen, ab jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Und wenn Sie sich mehr hintergründig mit dem Genre True Crime beschäftigen möchten, zum Beispiel mit Fragen, wie viel Plattform darf man einem Mörder oder einer Mörderin geben? MDR-Reporter Daniel Tautz geht demnach im YouTube-Format Exactly zu sehen auf dem Kanal von MDR Investigativ und auch als Link in unserem Beschreibungstext. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Felix Gebhardt.
Das war ARD Crime Time. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk.